total dramatische Geschichten von Verfolgung, von größenwahnsinnigen Projekten, von auch richtig trauriger Einsamkeit, von Abgeschiedenheit, von Rettung, vom Zurückfinden ins Leben, von sich verlieben, von Fremdsein in einem fernen Land und solche, und das ist lauter sehr saftige, lebendige Geschichten, aber sie kommen alle aus einer höchst nerdig abstrakten Thema oder einer Fragestellung, nämlich warum schreiben Leute in erfundenen Sprachen Texte und wie schauen die aus? Ja. Es hat sich herausgestellt, dass lauter solche spannenden Netflix-Serien darin wohnen.
Wer jemals länger in einem Land war, dessen Sprachen er oder sie nicht spricht, kann nachvollziehen, was Clemens Setz meint, wenn er mit Rückgriff auf eine Erzählung Kafkas vom Tänzeln des Verstandenwerdens spricht. Mit dem Tänzeln werden Momente beschrieben, in denen Isolation aufgehoben wird, in denen ein Gegenüber einen versteht, zum Beispiel in einem Gespräch. Mit der Erfindung von Plansprachen wollten einige ein universales Tänzeln möglich machen, eine weltweite Verständigung. Andere wiederum haben sich mit ihren erfundenen Sprachen in eine Isolation hineingelebt. Viele der kuriosen, teils bizarren Geschichten rund um Plansprachen, deren Erfinder, sie sind meistens männlich, und Sprecherinnen, erzählt der österreichische Autor Clemens J. Setz in seinem 2020 bei Suhrkamp erschienenen Buch »Die Bienen und das Unsichtbare«.
Clemens J. Setz gilt als einer der unberechenbarsten und vielseitigsten Autoren der Gegenwart. Neben Romanen wie Indigo 2012 oder Die Stunde zwischen Frau und Gitarre 2015 verfasst er Erzählungen, Theaterstücke, journalistische Texte, Lyrik, die er übrigens vornehmlich auf Twitter veröffentlicht, und ist als Übersetzer tätig. Für seine Werke wurde er vielfach ausgezeichnet, zuletzt unter anderem mit dem renommierten Kleist-Preis. Wir haben Clemens Setz eingeladen, mit uns über sein neues Werk »Die Bienen und das Unsichtbare« zu sprechen. Er geht in dem Buch der Erfindung von Sprachen wie Esperanto, Bliss Symbolics, Klingonisch oder Volapük nach und erzählt Anekdoten rund um diese Plansprachen, verwebt aber auch seine eigene, ganz persönliche Geschichte mit diesen Erzählungen. Es gelingt ihm auf großartige Weise, ein scheinbar abseitiges Thema originell und spannend aufzubereiten und gleichzeitig viel mehr zu liefern als spröde Informationen über Sprachen, die heute scheinbar nur mehr als nerdiges Hobby gelernt und gesprochen werden.
Hallo, Clemens J. Setz, schön, dass du heute bei uns dabei bist.
Hallo.
Als wir kürzlich in Graz gewesen sind und dort mit Omar Kia Alanam gesprochen haben, sind wir über den Esperanto-Platz gegangen, haben ein gleichnamiges Café entdeckt, eine Skulptur zum 100-jährigen Bestehen der Sprache. Esperanto ist, kurz gesagt, in deiner Heimatstadt Graz sehr präsent. Wie kommt denn das?
Oh, ich weiß nicht genau, wie dieser Platz da entstanden ist und ob es eine wirkliche besondere Geschichte in Graz gibt. Aber ja, das Monument, dieses abstrakte Monument, da bin ich schon als kleines Kind vorbeigegangen und habe immer wieder gesehen, dass hier an eine Sache erinnert wird, die ich aber eigentlich gar nicht verstanden habe, nämlich Esperanto. Für mich war das einfach ein völlig normales Wort, so wie Hauptplatz, Rathaus, war ein Esperanto-Platz, weil das war direkt, wo ich daneben gewohnt habe. Und das war sicher ein Grund, weshalb mir das später dann auch leichter aufgefallen ist. Also meine erste, das erste Wort vielleicht auch überhaupt in Esperanto habe ich bei der Gruppe Freundeskreis. Die hatte mal ich glaube 1998 oder so ein Album. Und das hieß Esperanto und da haben sie drin auch so Wörter wie Amicaro, was Freundeskreis auf Esperanto heißt und so. Und das war das erste Mal, dass ich gedacht habe, gesehen habe, dass es eine Sprache ist. Ja. Aber ja, das Wort war da immer schon sehr, sehr nahe, als hätte es mir in meine Zukunft so ein bisschen wie ein kleiner Laserpointer oder so ein Zielfernrohrpunkt von Sniper so anvisiert. So, damit wirst du dich mal intensiv beschäftigen. Die Sprache wirst du mal erlernen oder so. Ja. Und interessanterweise, wenn man so in die Grazer Geschichte zurückgeht, es gibt schon Esperantisten, es gibt auch heute noch einen kleinen, aktiven Esperanto-Club. Aber wirklich sehr populär vor mehr als 100 Jahren war Volapük in Graz. Da gab es ganz viele. Viele Frauen auch, Volapükistinnen. Aber diese Sprache ist eben nicht mit einem Monument und einer 100-Jahr-Feier und einem Café, sondern die ist relativ spurlos verschwunden wieder. Und das ist auch interessant, so die Verlierer von solchen an sich ja schon besonderen Projekten. Jemand erfindet eine Sprache, Esperanto. Ne? Aber dann erfährt man, dass hunderte Menschen Sprachen erfunden haben und alle wollten so werden wie Esperanto und nur eines ist geblieben mit Monument und Platz und Straßennamen und so weiter und Festivals und Konferenzen und Community. Das ist auch ein Mysterium, warum lebt das eine und alle anderen verschwinden.
Bevor wir jetzt direkt hineintauchen in Volapük und Esperanto und wie sie alle heißen, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen einer Plansprache, einer Geheimsprache und einer Fantasiesprache? Und kannst du uns vielleicht ein paar Beispiele nennen?
Ja, es gibt auch noch mehr Kategorien. Also eine Geheimsprache ist vielleicht das Leichteste, die wird meistens abgeleitet aus einem Kontext der Verfolgung. Manchmal Polizei, die eine Unterwelt irgendwie überwacht oder die rassistisch motivierte Verfolgung betreibt, wie bei Roma und Sinti und so weiter. Und da bildet sich ein Code, der meistens aus der Landessprache den Nährboden nimmt, aber dann mit auch erinnerten Wörtern der eigenen Sprache oder mit Grenzen, also die angrenzenden Sprachen auch noch, wo man vielleicht häufiger hin und her fliehen musste und so weiter. Und das wird angereichert und ergibt dann so eine Hybrid-Sache, die man jetzt manchmal Rotwelsch so als Überbegriff oder Geheimsprachen und so Soziolekte, so kleinere. Die werden allerdings meistens nicht erfunden durch den einen Menschen, der sich hinsetzt und sagt, hört mal her, wir brauchen einen Code. Das passiert vielleicht hier und da, aber es ist nicht die häufigere. Es ist nicht so entsteht das Jänische zum Beispiel nicht, also das ist ein deutscher Dialekt von Menschen, die diese Erfahrung hatten. Aber es gibt Sprachen, wo ein Mensch sich hinsetzte und hat irgendein Programm im Kopf, zum Beispiel Menschheitsverbrüderung oder der Weltfrieden. Es sind meistens so verstiegene, irre Themen. oder auch nur sowas wie, ich muss ein fiktives Volk in Star Trek mit einer echten Sprache versehen. Sowas gibt es auch, eine bezahlte ein Auftrag von Hollywood oder so. Und der setzt sich hin und fängt dann an, Vokabellisten zu erfinden. Und das ist wirklich fast immer ein einziger Mensch, beseelt von einer riesigen Aufgabe. Und das nennt man dann Plansprache. Also ein Mensch plant das und hat einen Sinn dahinter. Und Plan im Sinne auch von, ich habe außer der Sprache noch einen weltanschaulichen, soziologischen oder sozialpolitischen Aspekt. Also ich möchte die Menschheit heilen vom Lügen. Das gibt es tatsächlich häufig. Also haben mehrere probiert. Bei einem erzähle ich die Geschichte sehr ausführlich in meinem Buch und andere erwähne ich nur so nebenbei. Ich bedauere ein bisschen, dass ich nicht viel geschrieben habe über einen, der hier in Wien auch begonnen hat, also der John Weilgard, über seine Language of Space, die Awi sich genannt hat und die also eine der absurdesten, unaussprechlichsten Sprachen, die je erfunden wurden. Aber er wollte damit auch die Menschheit heilen vom Lügen, von Propaganda und so. Und was war das? Die dritte Frage, Geheimsprachen, Fantasiesprachen. Genau. Fantasiesprachen sind ein vielleicht spontaneres Phänomen, auch etwas, was vielleicht in die Sphäre des Religiösen mehr gehört. Ich habe in meinem Buch auch zum Beispiel die Fantasiesprache der Hildegard von Bingen, die also eine ekstatische Wörterlisten erstellt hat. Und so zum Beispiel auch sehr sinnliche Alternativwörter für bereits bestehende. Also so wie zum Beispiel das Wort für Zunge hat sie umgenannt in Ranzgia mit G-I-A. Aber ich finde das Wort Ranzgia für Zunge eigentlich sehr sinnlich und plastisch irgendwie gut, so Ranzgier, das hat so was Schmatzendes, Sinnliches, ja. Und warum sie das gemacht hat, ist nicht verbunden mit irgendeiner so, mit einem sozialpolitischen Programm, also oder mit irgendeiner aufklärerischen, sondern es war einfach Ekstase. Es war die Begegnung mit dem Göttlichen oder mit dem Numinosen oder wie man das auch nennt, also das Unaussprechliche, das Mysterium im Universum und da kamen dann diese Wörter über sie. Manche sagen dann, sie hatte Frontallappenepilepsie und das sieht man eindeutig an den Wörtern und so. Lauter so Entzauberungsversuche gibt es da immer, auch besonders bei Kreationen von Frauen häufiger als bei Männern. Aber die Fantasiesprachen sind vielleicht die zahmeren, privateren, aber auch intensiveren Erfahrungen, die auch spontan gebildet werden können. Und auch große Weltliteratur, die dann mit dem Nobelpreis belohnt wird, bilden können, wie bei Dario Fo, der zum Beispiel eine etwas verwendetes Gramello sich nennt. Und das ist so Pseudosprache. Also wenn man jetzt, das kennt jeder, ne? Also wenn man jetzt selber nicht Französisch spricht oder nicht sprechen mag und man tut nur so, einfach so den Sound imitieren. Oder auf TikTok machen das Leute gern mit Deutsch, was auch lustig ist, immer so irgendwie Rosne, Tieblatt, Küvere, Theben und so, also so Pseudodeutsch sprechen. Das ist Gramello. Und es hat auch was sowas Cringiges und so. Das ist auch so. Aber der Dario Fo hat da Theaterstücke drin geschrieben, also gespielt darin. Es gibt die Stücke geschrieben, aber dann spielt er die, ohne wirklich echte Sätze zu sagen, und mischt das so. Und das ist dann so ein irrer Eindruck, den es auch nicht sonst irgendwo mehr gibt. Also ich habe versucht, ein paar Beispiele zu finden, so mit so Nonsens, Fantasiesprach, Kunst, aber seine sind ziemlich einzigartig und war immerhin so erfolgreich oder so innovativ, dass sie ihm sogar den Literaturnobelpreis gegeben haben, was auch irgendwie schön ist. Also dass man nicht jemanden, der ein klassisches, reines Italienisch und schön brav darin seine Werke schreibt, sondern einer, der einfach wie Keith Jarrett am Klavier halt einfach vollkommen durchdreht. Und das imponiert mir.
Der Titel deines Buches lautet Die Bienen und das Unsichtbare. Eine Genrebezeichnung sucht man aber auf dem Titelblatt umsonst. Die Literaturkritik hat es natürlich trotzdem versucht, in eine Kategorie einzufügen, und das Buch ist unter anderem bezeichnet worden als erzählendes Sachbuch, als Reportage, aber auch als Personal Essay. Bist du mit diesen Zuschreibungen einverstanden oder welche würdest du denn präferieren? Wie würdest du das Buch gattungstechnisch fassen?
Ja, ich bin sicher, es klingt alles korrekt. Ich habe eigentlich einfach gemacht, was ich selber gern lese auch. Also es gibt ja wirklich so Sachbücher, wo man schon weiß, dass man die nie ganz lesen wird, weil sie so brav geschrieben sind. Vor allem Biografien häufig. Also ich habe mir eine Biografie gekauft von Winston Churchill, das sind 800 Seiten. Und man weiß also fast immer die ersten 200 über die Kindheit werden wirklich zäh sein. Dann irgendwann natürlich ist er erwachsen und es gibt dann einige interessante, wenn man das dann genauer studiert. Aber es ist immer so tote Prosa, es ist immer so wacker und brav zusammengesammelt. Und manch spannendes Thema ist mir schon vollkommen kaputt gesachbucht worden durch eine entsprechend leblose Art. Also ja, ich mag ja gerne so Sachbücher, die auch irgendwas tun mit mir noch. Also die mir nicht erzählen über ein Thema, sondern trotzdem eine Geschichte erzählen und mir zeigen, dass da ist ein Mensch und er hat all diese seltsamen Dinge in sich, die ich auch habe. Also der hat vielleicht auch ein Unterleib, der hat vielleicht auch Ängste, der hat vielleicht irgendwelche peinlichen Dinge auch im Moment. Und es gibt solche Bücher, es gibt wirklich gute Vorbilder. Da einer, der mir immer einfällt, ist Emmanuel Carrère. Der hat zum Beispiel ein Buch, Le Royaume, das Königreich, oder das Reich Gottes heißt, glaube ich, auf Deutsch, wo er schreibt über die Frühkirche, über die Apostel und auch seinen eigenen Glauben, den er abgelegt hat inzwischen. Klingt eigentlich jetzt nicht so spannend, ist aber unglaublich, also elektrisierend geschrieben, weil er absolut so in Dinge wie peinliche Szenen oder kleine so Episoden, die ihm rätselhaft bleiben, die er nicht ganz verstehen kann. Man sieht immer, wie jemand live denkt. Und das finde ich dann überhaupt nicht mühevoll zu lesen. Und das kann dann auch 700 Seiten haben. Und eigentlich wollte ich halt denselben Effekt wohl einfach haben. Etwas, was hinreichend interessant ist und vielleicht sich auch messen kann mit einer YouTube-Dokumentation, die aufwendig und schnelle Schnitte hat und viele Bilder und viele Dinge hat. Also so ein braves, normales Sachbuch hat es schwer heutzutage. Ja. Und darum, es gibt viele Bilder und viele, viele Abschweifungen, viele kleine, viele Dinge auf der Seite. Ja. Ich glaube, das war der Grund, warum es da schwer einzuschätzen ist. Verkaufstechnisch war das wahrscheinlich keine gute Idee. Also ziemlich sicher keine gute Idee, wenn man hinterher die Verkaufszahlen anschaut. Aber wen interessiert es? Kann man nichts machen. So ist das Leben.
Ich habe dieses Angebot an Gedichten und Poesie in deinem Werk sehr, sehr schön gefunden. Also man lernt die Sprachen oder diese Plansprachen, über die du schreibst, über kleine lyrische Stücke teilweise kennen. Und ich habe mir immer gefragt, wie groß ist denn der Stellenwert von Poesie in erfundenen Sprachen?
Ja, das ist das Rätsel, dem ich ein bisschen nachgehen wollte. Es ist ja auch so eigenartig. Es gibt tausende Bücher in Esperanto. Das ist schon überraschend. Also man würde nicht denken, warum. Die Leute sind ja meistens nicht mit Esperanto, nur mit Esperanto aufgewachsen. Manche schon, ganz wenige. Aber es gibt viele Muttersprachler, die es in der Familie sprechen. Und dann lernt man zum Beispiel so etwas Komisches, wie kein einziger Muttersprachler im Esperanto, der das von den Eltern gelernt hat, ist je Schriftsteller geworden. Auch eigenartig. Also dass man diese Leute, die das so aufwachsen drin, die schreiben nicht Romane und Theaterstücke. Seltsam, ne? Es sind die, die es später erlernen. Auch eine komische Sache, die eigentlich sonst in allen anderen Sprachen nicht so ist. Und ich habe mich vor allem da reingestürzt in die Literatur in diesen Plansprachen. Was natürlich das Buch wahrscheinlich noch unattraktiver macht, so wie Literatur in Plansprachen. Klingt einfach nach einer Dissertation. Und vielleicht steht es deswegen nicht so groß drauf hinten, auch damit Leute nicht abgeschreckt sind, so nach Gebieten. Plansprachen, die Poesie, das ist so Germanistik für Nerds oder so. Ne? Aber es sind eben Geschichten, die dann überhaupt nicht, gar nicht so irgendwie abgehobene Hobbys abbilden oder nur rein nerdiges Verhalten, sondern oft so total dramatische Geschichten von Verfolgung, von größenwahnsinnigen Projekten, von auch richtig trauriger Einsamkeit, von Abgeschiedenheit, von Rettung, vom Zurückfinden ins Leben, von sich verlieben, von Fremdsein in einem fernen Land und solche. Und das sind lauter sehr saftige, lebendige Geschichten, aber sie kommen alle aus einem höchst nerdig abstrakten Thema oder einer Fragestellung, nämlich warum schreiben Leute in erfundenen Sprachen Texte und wie schauen die aus? Ja. Das klingt von vornherein nicht nach einem spannenden Krimi oder nach einem Kinofilm, aber es hat sich herausgestellt, dass lauter solche spannenden Netflix-Serien darin wohnen.
Auf jeden Fall. Wir haben jetzt über die Poesie in Plansprachen gesprochen. Was mir völlig neu war, ist auch die Poesie von Tieren. Du schilderst unter anderem die Geschichte oder die Schreibbiografie, wenn man so will, des Hundes von Elisabeth Mann. Das, was die gesamte Familie von Thomas Mann literarische Ambitionen hatte, ist bekannt. Aber dass es der Hund auch gehabt hat, wusste ich nicht. Was hat es denn mit der Geschichte auf sich? Und würdest du sagen, dass das Poesie ist oder überhaupt sein kann, was der Hund produziert hat?
Ja, es ist Poesie nach Ansicht der Hundebesitzerin, Elisabeth Mann, die jüngste Tochter war. Und es stimmt so wie fast alle. Die hatten alle irgendwie was mit Schreiben zu tun. Berühmt ist wahrscheinlich Klaus Mann. Aber die Elisabeth war eine interessante Frau. Also sie war eher Wissenschaftlerin und hat aber dann doch ein bisschen Literarisches auch hinterlassen. Es gibt ein Erzählband, es gibt so ein paar Essaybände über ihre Arbeit mit Affen, mit Hunden und über verschiedene Experimente, die sie da unternommen hat. Und es ist gar nicht mal so ungewöhnlich, dass sie so eine Aufgabe mit dem Hund erarbeitet hat. Also ich spreche ein Wort und du tippst das Richtige. Das ist nicht so weit entfernt, wie ich spreche ein richtiges Wort und du nimmst den Frisbee mit der richtigen Farbe oder so. Das kann man ja, ein gut ausgebildeter Hund, das funktioniert, ja. Aber was sie dann eben noch darüber hinaus gemacht hat, ist, sie hat zuerst zum Beispiel sowas wie Good Dog. Gibt es auch so Videos, wo sie das auch so ausspricht, so deutlich. D-O-G-O-O-D. Und der Hund tippt schön brav die korrekte Abfolge. Okay, das ist auch so reine Dressur irgendwie. Aber dann ließ sie ihn einmal selber tippen. Einfach so drauf los. Einfach irgendwie. Und so ein Verhalten von Tieren findet man eigentlich meistens, wenn es irgendeine Art von einmal erarbeiteter Sprache gibt. Zum Beispiel, ich sitze hier jetzt vor meinem Fenster und vor meinem Fenster kommen jeden Tag Krähen und ich fütter die immer. Und sie inzwischen wissen sie schon, wie sie betteln können, dass ich dann aufstehe und was hole. Das ist, indem sie so sich hinstellen und ein bisschen reinäugen und dann an die Fensterscheibe so schnappen mit dem Schnabel, so reinklopfen. Und das funktioniert immer. Und ich merke, wenn ich dem nicht folge, dann werden sie erfinderischer und gehen auf und ab und flattern mal kurz auf und schnappen so klappern an die Fensterscheibe an anderen Stellen. Sie intensivieren die Bemühungen. Sie müssen das aber auch machen, um die Sprache, die sie erarbeitet haben, die Signale einfach nicht zu vergessen. Sie müssen das wiederholen. Sie haben keine so verbale Sprache wie wir, wo die komplexe Dinge abbildet. Ein dressiertes Tier muss die Dinge wiederholen, sonst vergisst es immer wieder, meistens. Und der Hund, wenn man ihm Arli hieß der Hund, wenn man ihm das überlassen hat, diese große Schreibmaschine, hat einfach auch immer selber die häufigsten Wörter wiederholt. Immer, also es gab Good Dog, Bad Dog, Car für ein Reiseunternehmen im Auto und andere Wörter, Bad und so weiter. Und Cat hat er auch tippen können manchmal. Und er hat das einfach so immer wieder, immer wieder. Und was er aber da gezeigt hat, ist nicht einfach jetzt der Hund macht Kunst, sondern der Hund zeigt sein Leben, nämlich das abgerichtet und dressiert werden. Er zeigt sein Innenleben. Das ist wirklich gar nicht übertrieben da. Das ist das Schöne dran. Er zeigt, was er jeden Tag üben muss. So wie ein Klavierschüler, der sehr gedrillt wird, zum Beispiel sitzt im Bus und macht halt so mit den Fingern die ganze Zeit, spielt irgendwelche Tonleitern. Der erzählt einem auch damit etwas, nämlich es hat von ihm Besitz ergriffen, dieses ständig Tonleitern spielen müssen. Vielleicht schaut er währenddessen auch traurig. Und genau das ist, was der Hund da gemacht hat. Tippen, tippen, tippen. Insofern ist diese Texte, die er da hat, sind nicht random irgendwelche Buchstaben. Sie sind wirklich auf einer ganz profunden Ebene oder auf einer ganz elementaren Ebene, sind sie wirklich Ausdrücke des Innenlebens des Hundes. Mehr als vielleicht ein Japsen oder ein Spielen oder Schwanzwedeln es wäre. Es zeigt Gehirnabläufe. Das ist das Bemerkenswerte. Ich weiß nicht, ob Elisabeth Mann-Borgese das wirklich mitgedacht hat. Ich glaube, sie war nur amüsiert, dass Text entstanden ist. Sie hat einfach dann den Text genommen, neu gedruckt und gesagt, jetzt drucken wir das und dann schicken wir das an Literaturzeitschriften und die haben das alles gedruckt und das war halt ein Kuriosum. Ich wollte das aber ein bisschen dieser frivole Umgang, dieser ironisiert manche Umgang, wollte ich ein bisschen entkräften von ihr und zurück und dem Hund vielleicht ein bisschen mehr an Eigenleben zugestehen. Sie hat ihn dann wie einen Zufallssatzgenerator verwendet und gesagt, es ist ein komischer, da kommen zufällig diese Sätze raus. Und das sieht aus wie dieser Satz. Aber es war eben nicht nur das. Es waren eben so, er hat demonstriert, was in seinem Gehirn vorging. Und das ist eigentlich sehr bemerkenswert. Und es gibt viele andere Beispiele von Tieren. Ich habe auch vor, ein Buch zu schreiben, beziehungsweise habe schon angefangen, über die Elberfelder Pferde. Und das war eine ähnliche Unternehmung, ein bisschen früher, von einem Mann namens Karl Krall, der Pferde, er hat gemeint, sie abgerichtet zu haben oder sie ihnen das so eine Art Morsecode, also dass sie halt was so schlagen können mit dem Huf und dann etwas vom. Es ist wahrscheinlich nicht so, oder er hat sich wahrscheinlich geirrt, aber trotzdem die Gespräche, die er mit den Pferden da festgehalten hat in seinem Werk, sind herrlich außerirdisch, also es ist wunderschön, und ich möchte das auch irgendwie, irgendwie darstellen, vielleicht ob es irgendwie fiktiv erzählend oder sachbuchartig wird, weiß ich nicht, aber das geht mir ziemlich im Kopf herum, so wenn das Innenleben nach außen kommt, irgendwie, das ist nicht so häufig, es ist was Kostbares und es ist eben nicht Zufallstipperei meistens, gerade nicht bei Tieren, weil denen liegt eigentlich gar nichts an Zufälligkeit. Durch ein Tierkopf, stelle ich mir vor, geht nicht einfach so random Silben, bla bla, so wie es bei uns manchmal ist. Es ist nur bei uns, die so überladen sind mit Sprache, dass wir das manchmal dann so auslassen müssen und einfach Nonsens, Grammelo reden müssen. Ja.
Wenn man Sie nach der Lektüre deines Buches fragt, was eigentlich die Gründe für Erfolg oder Misserfolg der verschiedenen Plansprachen waren und sind, drängt sie als eine mögliche Antwort auf, dass der Erfinder hinter seine Sprache verschwinden muss. Zamenhof hat Esperanto zum Beispiel zur Weiterentwicklung freigegeben, das ist jetzt quasi Open Source. Das Gegenspiel wäre Volapük, das unter anderem an der Strenge seines Erfinders gescheitert ist. Der hat ja jede Veränderung verhindert oder wenigstens absegnen lassen wollen. Was bedeutet denn das auch im Hinblick aufs Deutsche und dessen Lebendigkeit, wenn wir zum Beispiel an die Normierung der Duden-Redaktion denken, an sprachpuristische Bestrebungen oder die inzwischen schon ein wenig zurückliegende Debatte um die letzte Rechtschreibreform?
Oder um die geschlechterneutralen neuen ja. Pronomina und so weiter. Und, es ist auf alle Fälle immer jede Bestrebung, die Sprache starr zu halten und an eine zentrale Behörde zu Duden oder was immer es ist, zu binden, ist letztendlich dasselbe, nämlich eine Art von Herz-Kreislauf-Stillstand, vorprogrammiert immer. Das ist leider, es gibt keine andere. Man sagt oft über das Französische, dass es sehr zentral organisiert ist. Es gibt die Académie Française, die das bestimmt und so. Und das mag da aus irgendeinem Grund vielleicht irgendwie noch historisch funktionieren, aber eigentlich das moderne Französisch oder halt das Gesprochene ist ja auch wirklich angereichert mit ganz vielen Dialekten. Also ich empfinde generell das Deutsche, meine einzige Sprache, die ich wirklich perfekt kann, ich kann sonst keine auf dem Level, empfinde ich als überhaupt nichts irgendwie an eine Institution gebundenes. Eher im Gegenteil, ich bin immer hungrig nach Updates. Nicht immer nach moralisch begründeten Updates. Das muss nicht immer so sein. Es kann auch einfach Dinge, die einfach besser klingen. Also wie, was sind so einfach nur auch so idiomatische Ausdrücke, die sich auf Twitter bilden und so, oder die Falschschreibung von Sachen. Und das einfach, da bin ich endlos begeisterbar dafür. Und versuch's dann auch tatsächlich in die Literatursprache immer reinzutun. Und im letzten Buch ist ein ziemliches Kuddelmuddel aus Sachen wie LOL, gönn dir und auch so hohem alten Ton, fast von, weiß nicht, irgendein Essay von Gottfried Keller oder sowas. Und das mache ich ja wirklich auch, wie soll ich sagen, mit Vorliebe so. Ich liebe Sprachen, Bücher, die das so machen, die alle Register zugleich präsent haben. Bisschen so wie Shakespeare, man hat das übrigens auch gemacht, wir hören es noch nicht mehr, aber er hat das auch gehabt, so ganz modernste Ausdrücke, Straßenslang und hohe altertümliche King James Bible Vers und so, also das war alles da, Chaucer auch dasselbe und auch, glaube ich, manche sogar Esperantisten haben das ein bisschen auch so versucht, dass sie viele neue Wörter bilden. Ich kann schon verstehen, warum zum Beispiel Leute sagen, mir ist ein geschlechtsneutrales Pronomen nicht schön genug. Ich höre es nicht gern. Das darf jeder Mensch entscheiden. Nur wenn man nichts darüber hören will, von vornherein ist es ein bisschen suspekt für Leute, die schreiben, die mit der Sprache irgendwie eng verbunden sind. Das ist komisch, weil sie ja, dann Arno Schmidt dürfen sie auch nicht lesen dann. Also das ist dann auch ein Sakrileg auf jeder Seite. Ne? Und das ist aber nie der Fall. Ich sage immer, Arno Schmidt, großes Genie. Und das ist wunderbar, was der erfindet. Und dann jemand anders erfindet irgendein Wort, das irgendwas Neues schaffen soll. Weiß nicht, ob es jetzt mehr Gerechtigkeit, mehr Inklusivität oder ob es Effizienz ist oder einfach nur, was Feuer hat oder irgendwie wilder. Und da wollen sie dann immer, nein, das ist dieses Neue, das ist dieses Linke und so. Und das finde ich immer ekelhaft und unehrlich und heuchlerisch, weil, gut, wenn man nur bei einem Stil ist, dann muss man halt immer da bleiben. Und dann darf man halt nichts hören sonst und nichts Neues lesen. Ich bin wirklich sehr hungrig danach. Ich möchte es immer. Darum bin ich auf Twitter, darum bin ich auf selbst auf TikTok. Ich brauche einfach diese neuen Sachen. Ich lese also alte Dinge, die mal neu waren, die in diesem Sinn neu waren, so wie die ersten Bücher von Reinhard Götz oder so. Und, oder auch der junge, oder nicht ganz so jung natürlich, Günter Grass, ne? Der hat auch so herrlich plastisches Deutsch noch. Er ist ein bisschen merkwürdig abgekühlt mit der Zeit und wurde so ein Klassiker. So ein aber das... Da bin ich, also das ist so etwas, was mich auch, ja, wie so ein Nahrungsmittel einfach, ich brauche das die ganze Zeit. Und ich hör einfach gern drüber. Ich höre gern drüber. Ich übernehme nicht immer alles bereitwillig und sage, ja, das ist jetzt auch meine Sprache. Zum Beispiel verstehe ich, warum man diesen Glottalstopp FreundInnen und LehrerInnen macht. Aber mir geht es nicht so selbstverständlich von der Zunge zum Beispiel. Vielleicht finde ich bessere Variante, das auszudrücken. Oder sag's irgendwann, einfach weil es alle sagen, gleich mich an. Who knows? Aber es sind so, manchmal so kleine, es tut immer irgendwas mit mir. Ich denke viel drüber nach, ja. Und es ist, ja, das Deutsche ist, existiert gar nicht. Das ist, obwohl, es ist vielleicht übrigens auch eine Plansprache einst gewesen, oder zumindest eine Interlingua, nämlich von halt Martin Luther und anderen Instanzen damals, angeblich so Kanzleien und Theatern und so, erfundene Mischsprache, wie eine so ein Kiswahili oder so, also so eine Verkehrssprache. Das stimmt irgendwie sogar. Und das finde ich eigentlich lustig, dass wir so eigentlich eine erfundene Hochsprache, obwohl ich spreche die eh nicht, ich spreche eigentlich hier also das bayerischen Dialekt letztendlich, so ostösterreichisch und so, das ist eh wieder das was anderes. Aber Hochdeutsch ist eigentlich eine Plansprache, in die man trotzdem immer verfällt, wenn man interviewt wird, aus irgendeinem Grund. Ich weiß auch nicht, wieso, weil es Kameras gibt oder
gern
so. Ja.
Einen Sprachwechsel direkt bei uns vollziehen, oder?
Ja, warum nicht, ne? Witzig eigentlich, ne? Aber ja. Das ist auch eine interessante Differenz zwischen so Österreich und der Schweiz. In der Schweiz ist, die haben so Hochsprache und Dialekt, aber beides wird für jede Art von sozialer Interaktion verwendet. Wie heißt der Bundesrat, Ansprache und Interview, Dankesrede vor einem für ein Lebenswerkpreis, also alles Mögliche, ne? Oder schimpfen, streiten, das kann man immer in beiden Registern. Und bei Österreich hat es schon immer, ist es kodiert. Wenn man eine Rede hält, dann wird man eher Hochdeutscher und so. Und wenn man, also es ist interessant, wir machen das anders, wir performen das anders. Vielleicht nicht jeder Mensch, aber so Durchschnitt scheint mir das schon der Fall.
Da fällt mir ein, du hast im Papierstau-Podcast erzählt, dass du jemanden brauchst, der die Austriazismen aus der Figurenrede in deinem nächsten Roman streicht, weil der in Deutschland spielt. Du hast es jetzt eh schon ein bisschen angedeutet, dass du mit dem österreichischen Dialekt sehr verbunden bist. Wie stehst du denn zu der Debatte, die oft rund um Autorinnen und Autoren aus Österreich geführt wird, wenn es um die Frage geht, ob sie deutsche, österreichische oder deutschsprachige SchriftstellerInnen aus Österreich sind? Ist das irgendwie von Relevanz für dich oder spielt das gar keine Rolle?
Ja, es spielt, glaube ich, keine besondere Rolle. Ich habe kein Problem mit dem Wort deutschsprachig, das stimmt schon. Ich habe zum Beispiel heute zufällig eine alte, das ist ein bisschen jetzt nicht genau beantwortet, aber es geht vielleicht in die Richtung, ich habe eine alte Radiosendung gehört über Isaac Bashevis Singer, der Jiddisch schrieb. Und da, es wurde, glaube ich, in den 70ern gemacht, diese Sendung, und da sagt er, der Moderator der Sendung, er verwendet eine Variante des Deutschen, das Jiddische, was nicht stimmt. Das ist eine eigene Sprache, die es auch wirklich schon sehr lang gibt. Sie ist nur gut verständlich, so wie das Portugiesische für einen Spanier gut verständlich und so weiter. Es ist nah verwandt wie Niederländisch, aber da sieht man eben, dass Sprachen ohne Land, ohne Staat, ohne Militär schnell eingemeindet werden. Da. Und das Österreichische ist vielleicht sicher, ich meine, ich hatte beim Studium einen Professor, der sehr darauf, mit nicht allzu unangenehmem Patriotismus, eher augenzwinkernd und freundlichem Patriotismus, immer ein bisschen darauf bestanden hat, dass das Österreichische eine eigene Sprache ist. Aber mir ist das eigentlich wurscht, was es jetzt genau ist. Ich merke nur eins, nämlich, dass der Dialekt tatsächlich ein bisschen droht, verloren zu gehen oder gar unverständlich zu werden, weil er nicht trainiert wird. Das ist schon schade, weil das kann einfach viel, das hat viel poetisches Potenzial. Gerade der Wiener Dialekt hat viele Dichter wie H.C. Artmann, einen meiner so kleinen Götter. Und wäre schade, wenn das unverständlich ist, seine Mundartdichtung, die mit einer schwarzen Tinten und zum Beispiel. Das fände ich schade. Aber sonst, was irgendwelche Kategorien, wie die jetzt passen auf Menschen, die schreiben halt, also machen ja alle irgendwas. Ich meine, zum Beispiel jemand wie Oswald Egger schreibt in einer völlig eigenen Sprache. Ist das jetzt Deutsch oder ist das jetzt Oswald Egger? Wenn es hinreichend interessant ist, ist es eh sein eigenes Ding und nicht mehr so eindeutig dieselbe Sache, die alle verwenden, sondern es ist ganz anders. Und ja, insofern, es gibt schon Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die wirklich Deutsch schreiben. Und die sind oft fad. Also die schreiben dann so, wie man spricht. Oder wie alle das verwenden. Es ist ein bisschen unfair formuliert jetzt, aber es ist, glaube ich, klar, was ich meine. Es sind die so Sätze machen, wie sie alle machen vielleicht. Und das darf man ja gern, aber ich bin dann halt nicht begeistert und fahre auf dem Rummelplatz nicht mit der Achterbahn. Das ist ein schlechter Vergleich jetzt gewesen, aber egal.
Anschaulich. Ja. Hast du eigentlich, seitdem du bei Surkamp publizierst, stärker versucht, auf Austriazismen zu verzichten oder ist das vom Lektorat in der Hinsicht stärker in deine Texte eingegriffen worden?
Ja, am Anfang ist mir das aufgefallen, dass meine aus Österreich stammende Lektorin Sachen wie Bankomat oder Ich bin wo gestanden, was nicht so, noch so Dinge, das geht sich aus und so angestrichen hat mit der Bemerkung, überleg, ob du das drin haben willst. Ich habe mich dann immer gefragt, ob es ein deutscher, bundesdeutscher Lektor oder so auch gemacht hätte. Inzwischen ist mein Buch von einem bundesdeutschen Lektor relektoriert und die letzten beiden. Der streicht es auch ein bisschen an, aber lässt andere als, okay, das funktioniert so für ihn, stehen. Das ist ein interessanter Unterschied. Also mir ist auch die Psychologie nicht so ganz klar dahinter, weil ich glaube, das ist auch so Bauchgefühl, was klingt gut und was klingt auch, was verwechselt man zu leicht, was ist missverständlich, hat aber irgendwie einen Charme. Also es sind so ganz lustige, man muss fast immer Zeile für Zeile dann diskutieren, auch ein bisschen. Aber was ich weiß, ist, dass ich kein Bewusstsein habe für Austriazismen. Ich merke nicht, was. Ich denke mal, es ist eh alles verständlich. Aber auch so das Wort, dieses E. Wir wissen eh, nicht der ganze deutsche Sprachraum verwendet das, versteht uns es. Oder auch Sachen wie halt. Das ist halt so, fast überall wird das hier und da verwendet, aber in Österreich mehr zum Beispiel. Und sowas muss man mir wirklich immer sagen, dass ich es verstehe und ich vergesse es dann sofort wieder. Also etwas ist in mir, das wahrscheinlich möchte nicht so viel mitdenken bei der Sprachverwendung, sondern einfach irgendwas Energiereiches einfach da produzieren und dann ist es da und dann, was immer es genau enthält. Und ich lese auch viel, also Fremdsprachiges, also Englisches und so und da ist es auch überhaupt nicht irgendwie suspekt, wenn man jetzt mal irgendwie dialektalere Dinge drin hat oder Slang und so. Das ist ja, also da wird davon ausgegangen, dass man das eigentlich darf und dass das cool ist und dass das Poesie hat und dass das, also ich habe einen Autor übersetzt, zum Beispiel jetzt zwei Bücher von Scott McClanahan, der in West Virginia wohnt und er schreibt nicht dialektal, es hat nicht diese, es ist nicht irgendwie phonetisch dialektal, jetzt so wie Huckleberry Finn zum Beispiel, was er wirklich phonetisch nachgebaut in dem Südstaaten-Sound. Aber er hat so Wendungen, so kleine, wo man merkt, okay, das ist nicht so jetzt Großstadt New Yorker, das ist nicht so klassisches, sondern und dann muss man da so Entsprechungen finden. Ich habe dann Österreichisch gewählt ein bisschen. Die Leute sagen dann sowas wie, geh bitte, warum sagst du das? Oder wo ist die scheiß Tür oder so. Oder? Also das sind so leicht so gefärbt in diese Richtung. Das sind schwierige Entscheidungen, weil die Register bedeuten überall was anderes. Aber man muss irgendeine Entscheidung treffen und ich habe sie so gemacht. Aber ja, Ich genieße wirklich so das Kuddelmuddel in den Sprachen oft. Also auch im Englischen, das ist einfach so ein Durcheinander, ein wahnsinniges. Das ist einfach, ja, ich finde das, wenn das irgendein Autor besonders schön macht, dass ich sehe, wie was für ein Kuddelmuddel das ist, freue ich mich immer sehr.
Ja. Wir haben vorher schon kurz über Normierung und Beschränkung in der Sprache gesprochen und dass das durchaus auch Potenzial für sprachliche Innovation bieten kann. Du hast das beispielsweise am Beispiel von Twitter ausgeführt. Würdest du sagen, dass Twitter die deutschsprachige Literatur verändert hat?
Meine schon, meine deutschsprachige Literatur, das, was ich am Radarschirm habe, sehr. Vieles also bleibt dann ja auch auf Twitter und ist dort einfach auffindbare, suchbare deutsche Literatur. Ob es jetzt geschriebene Literatur stark beeinflusst hat, glaube noch nicht so ganz. Ich bemühe mich immer, dass das so ein bisschen vielleicht schneller passiert. Ich schreibe zum Beispiel immer Essays jetzt so lange für die Zeitschrift Lichtungen über Twitter-Poesie, wirklich. Also ich versuche das auch systematisch schön zu bewahren, diese herrlichen Blütezeit, also die vielleicht ein bisschen vorbeigeht wieder. Es kann auch sein, dass sich die Buchwelt zumindest, die wirklich so die Belletristik-Buchwelt nie so ganz anstecken wird daran. Das kann sein. Also vielleicht bleibt es getrennt und es wird vielleicht mehr in Songs oder so wieder vorkommen, mehr so in Kabarett oder weiß nicht genau. Also es muss eine, ich fände es aber sehr schade und es ist ein ungeheures Potenzial, eben wie im Dialekt, als man ihn neu entdeckt hat, als H.C. Artmann ihn zum Beispiel neu entdeckt hat, für eine ganz eigene Poesie und nicht so ein Zitter- und Hackbrett, patriotische Gesänge von Peter Rossegger oder so, sondern so eine urbane, ja, wie nennt man das, so eine surreale Schauerdichtung oder sowas. Ja? Das hat ja, und man könnte ja wirklich sehr viel mit diesem Twitter-Deutsch machen, das zwar keine klare Definition hat, aber jeder kann es ein bisschen. Jeder könnte ein paar Prinzipien so machen, performen. Mal schauen, wie weit es reichen wird. Aber es ist etwas, wo ich gern predige und hinweise und bekehre. Und bin da sehr missionarisch, was das angeht. Nein, also groß beeinflusst hat es nicht. Es gibt so ein paar so gut gemeinte Anthologien, wie dieses Mindstate Malibu. Da war ich auch drin sogar. Und manchmal so Tweetsammlungen. Aber ich bin erst zufrieden, wenn einige der besten Dichter dort vielleicht wirklich als Buch erscheinen. Aber die wollen das auch oft gar nicht. Ne? Vielleicht auch eben so, wie man jetzt einen Film abschreiben wollte. Es gibt ja oft Filme, die sehr literarisch sind. Also die Dialoge sind so toll geschrieben. Und man sagt, das ist ja ein Buch, das muss man jetzt abschreiben. Und dann sagt der Mensch, der das macht, ja, das ist halt ein Film. Ich meine, warum braucht es ein Buch? Und genau das sagen manche Twitter-Poeten und Poetinnen, die sagen so, ja, aber das mache ich halt nur hier, es lebt nur hier. Es ist also selected Tweets rausgeben, weiß nicht, muss das sein? Also wir sind ja gar nicht so entflammbar. Da sieht man halt meine altertümliche Herkunft von dem gedruckten Buch noch. Ja. Mal schauen, was passiert. Ich hoffe, es gibt es noch lang. Jetzt gerade scheint viel auch so an zumindest Oral History auf TikTok zu entstehen, so deutschsprachig. Okay. So, auch damit, das sind immer wieder so dieselben Refrains mit denselben Jingles dahinter und wo die Leute dieselben Szenen immer nachspielen, selben Memes und so. Das ist sehr, das wirkt sehr theatralisch und das ist eine Kurztheaterform eigentlich. Ja, und die, weiß nicht, was da drin stecken wird in dem.
Dein Buch ist ja eine Mischung aus der wissenschaftlich recherchierter Informationen und Einblicke auch in dein Leben, wie du sie vorher noch in keinem deiner Bücher gegeben hast. Wir erfahren zum Beispiel, dass Clemens Setz beim Küssen die Augen nicht schließt, aber auch, dass du rund um das Jahr 2015 eine persönliche Krise hattest und in dieser Zeit auch Volapük gelernt hast. Ja. Und du stellst da einen Zusammenhang her zwischen Spracherfindung und Lebenskrise, nicht nur in deinem Fall, sondern auch ganz generell. Kannst du unseren Hörerinnen und Hörern darüber etwas erzählen?
Ja, das ist so ein Kapitel, wo ich ein bisschen vielleicht aufdringlicher und exhibitionistischer das Ganze angehe. Sonst ist es wirklich eher das Material, die Figuren. Und dann ist mir mal aufgefallen, dass der die Schaffenskraft da irgendwie aus den Leuten erst dann so rausgebrochen ist, als irgendein ein tiefes Ereignis in ihrem Leben ihr Weiterleben gefährdet hat oder ihre geistige Gesundheit gefährdet hat, irgendein schreckliches Trauma oder irgendetwas oder eine tiefe Depression, Einsamkeit oder körperliche Versehrtheit. Und dann haben sie immer eine Sprache erfunden. Dann so ein Rechercheergebnis kann man entweder präsentieren, sagen, mir scheint, dass sehr häufig eine Krise im Leben der und so weiter. Ne? Und das hat aber etwas von, ich habe es bereits verdaut. Ich habe, I own it, das ist meine Beobachtung und hier lasse ich teilhaben. Ist nicht so interessant eigentlich. Interessant wäre zum Beispiel mal eben so live vorgeführt bekommen, wie jemand kurz davor ist, den Verstand zu verlieren oder schwer depressiv oder auch irgendwie verrückt wird kurz und dann zufällig auch wirklich sich mit Spracherfindung plötzlich beschäftigen. Das war in meinem Fall so bizarrerweise und peinlicherweise, aber mir ist ja eigentlich nichts peinlich, also war es dann für mich relativ logisch, dass es die lebendigste Art ist, das zu erzählen, indem ich wirklich dann mit Original-Tagebuch-Ausschnitten, kleinen und Nacherzählungen, wie das für mich war und was diese Krise da war. Sie ist natürlich jetzt nicht eine ganz wichtige Krise. Niemand sagt, oh, das ist jetzt wichtig, dass wir das erfahren. Sie steht schon im Dienst dieser Beobachtung, dass am Kipprand eines Lebens oft dieser Wunsch steht nach einer Neuerfindung von der Sprache. Ich glaube, es ist vielleicht auch, man muss nicht eine ganze Sprache neu erfinden, aber oft zum Beispiel neue Wörter zu finden, neue Selbstbezeichnungen, das ist etwas, was wirklich häufig passiert von Leuten, die in tiefer Krise sind, die ausgelacht werden für ihre für das, was sie sind, oder die verfolgt und ausgegrenzt werden. Und die erfinden dann oft Wörter für sich, Buchstaben und so weiter, oder auch nur neue Kategorien, um das so ein bisschen zu resetten, das Ganze. Und zu sagen, ich weigere mich, das System zu teilen, das existiert. Und das ist ja immer der Fall, wenn irgendjemand, mir fallen jetzt 1000 Sachen ein, zum Beispiel so ein Wort wie Incel zum Beispiel. Das ist ja zuerst verwendet worden von denen, die sich so sehen. Dann ist es jetzt ein bisschen mehr so eine Abwertung. Und die nennen sich jetzt wieder anders. Ich glaube irgendwie so, ich habe das vergessen, irgendein Wort, so Buchstabenfolge, die irgendwie heißt Man Going Their Own Way oder so irgendwie. Und ja genau, Man Going Their Own Way, ja egal. Und das ist dann so, Das ist ja eine Sache von Wortneuerfindung. Ich meine, es sind so auch so sagbare Wörter oder Wörter, die eingängig sind. Ja? Das sind poetische Kategorien, nicht politische reine, sondern was sagt sich gut, was ist als Slogan, was ist als Schlagwort gut. Ne? Das sind Fragen der Sounds und der Poesie und der Singbarkeit. Und das ist interessant, das ist eben auf diesen Ebenen, das ist ganz alltäglich im Internet, wo Sprachkämpfe oder wie man das nennt, funktionieren, das ist ja eigentlich genau das, ne? Sprachneuerfindung. Nicht die gesamte natürlich, das ist schon besonders extrem dann. Aber in meinem Fall war es lustigerweise so verbunden, wo ich irgendwie so, ich weiß nicht, so Kontakt mit der Welt verloren habe und dann wirklich Volapük lernen wollte und auch eine eigene Sprache bauen extra. Und ich habe dann gesehen, dass Leute, die in ähnlichen Situationen waren, vielleicht in schlimmeren, aber die auch so ein bisschen so ähnlich tickten. Ja, das ist mir aufgefallen. Und ja, es ist, manche fanden das furchtbar, das zu lesen und sagen, muss ich jetzt sehen, was du da im Internet mit irgendwelchen Leuten dann so. Klar, das verstehe ich schon. Das ist, und für die alle, die das ungern lesen, die können ja einfach das als fiktiv ansehen und sagen, okay, das ist einfach alles erfunden und es ist gar nicht passiert und er erzählt uns bloß irgendeine Story, was auch frei, jeder Leser, jede Leserin ist komplett frei, das zu entscheiden. Das ist das Angenehme. Ich habe ja keinen, stehe nicht unter Eid. Ich meine, wenn man mich fragt, kann ich versichern, es ist so, es war so, es ist autobiografisch, aber bedeutet auch nichts. Das ist auch nur eine weitere Erzählung letztendlich. Ne?
Plansprache, die mir neu war, aber die mich wahnsinnig fasziniert hat. Also ich erzähle jetzt jedem davon, der mir über den Weg läuft, ist Talossa. Mhm. Eine Sprache, die aus einem Childhood Bedroom Dream eines 14-Jährigen entstand, wie du geschrieben hast. Und darüber hast du in deinem Buch, es ist die Geschichte des 20. und 21. Jahrhunderts auf Mikrogröße, eingedampft und glatt poliert wie ein Kieselstein. Warum das denn?
Naja, weil er hat eine Sprache erfunden und ein Rollenspiel dazu, ein Gesellschaftsspiel, nämlich so Let's Pretend, so wir tun wir so, als wären wir die Protagonisten einer Monarchie. Ich bin der König und Papa ist der Vizekönig und der Junge war 14 und hat das halt so gemacht. Seine Mutter war gestorben und er war sehr depressiv und dieses Spiel hat ihn, glaube ich, irgendwie, ja, das war etwas, was man machen konnte und hat einige Freunde überredet, mit ihm da auch dann das zu spielen und das war einfach wohl ansteckend und lustig. Und er hat eine eigene Sprache dazu erfunden, das Talossische, was ein bisschen so wie so altprovenzalisch klingt und so wie so eine romanische Sprache und hat dann irgendwann das auch im Internet bekannt gegeben, so, oh, hier ist unser Spiel, der Staat Talossa, wir tun so, wir spielen das. Und Leute haben sich gemeldet, Hunderte, und haben das dann in einer bizarren Entwicklung ihm aus der Hand genommen und übernommen. Und einfach so, man muss sich das vorstellen, Leute, so nachts sitzende Programmierer, also hauptsächlich fast nur Männer, die das Spiel so ernst nahmen, dass sie ihn als Feind gesehen haben und seinen Computer gehackt haben und ihm dann versucht haben, Lügen nachzuweisen und er ist kein guter König und er hat das nicht wirklich erfunden und diese Community in seinem Heimatdorf, die gibt es gar nicht und der versucht das nur uns. Vollkommener Wahnsinn, es ist explodiert und inzwischen ist es so, dass sie ihm das wirklich, also 2006 oder so, haben sie ihm das entrissen. Und jetzt machen sie ihr eigenes riesiges Talossa und haben da die Geschichte neu geschrieben und ihn rausgelöscht aus dem. Und er ist schon ein älterer Mann, schon mit Enkelkindern und hat so YouTube-Videos vor 10 Jahren, wo er fließend noch die von ihm erfundene Sprache spricht und vor niemandem eine Ansprache hält. Einfach vor so, sagt er, das talossische Volk, also sowieso ein trauriger Diktator im Exil, ja. Und das ist alles fiktiv. Er ist in Wirklichkeit Blumenverkäufer und die ganzen anderen sind irgendwelche Leute vorm Computer. Aber der Schmerz, den die spüren, ist echt. Es ist kein lustiges Rollenspiel mehr. Die sind wirklich tief verfeindet. Und jetzt ist noch interessanter, er möchte wieder dazugehören, der Robert Madison, wie er heißt. Ja, der möchte wieder ein Gesuch stellen, dass er, obwohl er einst König war und herausgeworfen wurde und darf nicht mehr mitspielen. Er möchte jetzt vielleicht doch ein Gesuch, ob er ein normaler Bürger werden kann, seines einst von ihm erfundenen Reichs. Das ist schon, das hat Größe, das kann man verfilmen. Das hat Anmut und Mysterium und Tragik und auch diese deprimierende Kraft der Vorstellung. Also dieses, wenn sich Menschen nur etwas vorstellen, so wie ich will nicht geschmacklos sein in meinen Vergleichen, aber ich meine, Menschen haben sich ja auch einmal vorgestellt, du bist Hutu, wir sind Tutsi oder Jude und Deutsche und so diese Sachen, das ist ja nur Idee, mehr ist das nicht eigentlich. Da gibt es nicht viel sonst, das sind Ideen und die führen dann zu Kriegen oft und zu Völkermorden. Und ich meine, in einer kleinen Nussschalenwelt ist das tatsächlich da passiert. Also so eine Art von Verfolgung, Gewaltausbruch und auch wieder dann zusammenfinden, ein bisschen vielleicht. Ich weiß nicht genau, wie das ausgegangen ist, ob er jetzt wirklich Mitglied werden darf wieder und so. Und ob er noch in seine alte Heimat zurückkehren darf, in seine fiktive. Und das, ich weiß nicht, mir hat die Geschichte einfach so, so wie ich sie zum ersten Mal gelesen habe, so durchstrahlt. Meine Fühler ringeln sich da auf und ich weiß, das muss man erzählen. Ja. Es wäre schön, einen Film darüber zu sehen. Also so eine Netflix-Serie, warum nicht? Ich denke, ich sage immer Netflix-Serie, weil das alle schauen jetzt. Netflix-Serien ist das Einzige, was es gibt jetzt, aber kein Roman, kein Film, kein Theaterstück mehr, sondern alles ist eine Netflix-Serie. Und, aber das würde funktionieren, glaube ich. Ich würde so eine sogar so schreiben vielleicht können, aber oh, ja, keine Ahnung. Aber ja, ich weiß nicht, es ist die große Parabel auf das 20. Jahrhundert, eben in Geschichte von Ideologien, ne, wo ein Spiel im Kopf, ein Sprachbestand überhand nimmt und Leute herum fernlenkt. Und des 21. Jahrhunderts auch deswegen, weil das Internet eine Rolle spielt, dass du diese besorgten Online-Bürger hast, die dich mit ihren Verschwörungstheorien über dich plötzlich kontrollieren und rauswerfen aus deiner Welt. Das hat dann auch so diesen moderneren Aspekt, den es im 20. Jahrhundert nicht so gegeben hat. Deswegen mein Satz über die Geschichte des 20. und des 21. Jahrhunderts als Kieselstein oder als kleine Version, Mikrogröße eingedampft, glaube ich, ja. Mhm. Ja. Es ging ja gut aus, niemand ist gestorben, das ist schon mal gut. Ich bin eigentlich erstaunt, dass niemand gestorben ist. Also ich hätte eigentlich gedacht, wie ich das recherchiert habe, so irgendwo ist da jemand tot, das muss sein. Aber Gott sei Dank ist nichts passiert in der Hinsicht. Aber ich glaube, einige Seelen sind bleibend versehrt, bleibend verletzt.
Es ist eine unglaubliche Geschichte und solche unglaublichen Geschichten stecken ja ganz viele in dem Buch drinnen, eigentlich viele potenzielle Netflix-Serien oder viele potenzielle Romane. Welche würde dich denn, abgesehen von der gerade erzählten, am meisten reizen, sie literarisch umzusetzen? Oder hast du mit den Figuren und mit den Geschichten jetzt durch das Buch abgeschlossen?
Ja, ich würde, glaube ich, nicht noch einmal jetzt längere Geschichten darin. Ja, es gibt manche, die nur so ansatzweise kurz erwähne oder so. Ne? Die würde ich vielleicht noch genauer und breiter auswalzen, wie diese Language of Space, dieser John Weilgard, der scheint wirklich eine interessante Figur zu sein. Ich hatte auch kurz mit seiner Tochter, die noch Deutsch kann, Kontakt ein bisschen. Das wäre interessant. Ich habe das nicht mehr weiter verfolgt, weil das schon zu viel war am Ende. Aber ja, vielleicht geht da ein Essay oder eine kleine Geschichte. Manches geht auch wirklich nur als Buch, glaube ich. Die Geschichte von Charles Bliss, wenn man die versucht als Netflix-Serie, das wäre, glaube ich, ziemlich schrecklich. Aber zum Beispiel die Geschichte von Wassili Jeroschenko, dem blinden Esperanto-Poeten, dem blinden Kurt Cobain, der schwermütigen, anarchischen Texte, der aber dann also in China und in Japan die Avantgarde entfacht hat, ein bisschen oder mit geholfen hat, so ein bisschen zu entfachen und der ein ganz irres Leben führt, das ist ein ganz polyglotter Weltreisender. Das wäre schon verfilmbar, glaube ich, wirklich. Das wäre guter Stoff. Bisschen aufwendig wahrscheinlich, sehr aufwendig. Aber das könnte ich mir vorstellen, dass man das vielleicht nochmal fiktiver, weil das Fiktive macht meistens eben aus 5 Ereignissen eines, aus 12 Menschen, 2 nur, also es vereinfacht, vereinheitlicht und macht fasslich. Und das sollte man vielleicht da mal probieren. Es gibt schon, glaube ich, es gibt auf Russisch einen Film über ihn, aber den habe ich nicht fertig angeschaut, weil der war nicht so gut. Aber ja, also vielleicht ist das so der letzte Teil meines Buchs ist das. Und sonst über den Hund Ali vielleicht könnte man auch noch mehr schreiben. Es gibt ihn auch auf YouTube zu sehen, den Originalhund. Einfach eingeben, Elisabeth Mann, Dog, dann kommt es, glaube ich. Ja.
Guter Tipp. Wir werden sie in die Shownotes reingeben. Auf
jeden Fall. Ja, aber
genau. Ja. Deine Buchtitel sind immer ein bisschen rätselhaft, aber wenn man sich jetzt die Bienen und das Unsichtbare anschaut, kann man sich nicht wirklich denken im Vorhinein, dass es um Plansprachen geht. Nach der Lektüre hat man zumindest einige Hinweise, warum das Buch so heißt, aber was hat es denn mit dem Titel auf sich?
Ja, das war einer von vielen Titeln, den ich halt versuche. Er klingt recht gut, aber im Buch geht es nicht um Bienen. Aber sie kommen als Motiv lustigerweise in allen immer wieder vor. Und dann gibt es den Hinweis von Rainer Maria Rilke in einem Brief. Er sagt, wir sind die Bienen des Unsichtbaren. Also ich glaube, er meint wir Dichter oder wir Übersetzer vielleicht auch. Und Bienen, das Unsichtbare, ist ein bisschen dieses Seltsame, dass man in eine Sprache geht, die niemand sonst spricht zum Beispiel. Man erfindet eine und dann schreibt man darin Gedichte und dann bringt man die irgendwie zurück in das. Also es hat sowas, so einen Verschwindetrick. Es gibt auch die eine Episode drin, wo ein junger Esperanto-Dichter, wie hieß der, Alexander Logvin, glaube ich. Vielleicht spreche ich den Namen falsch aus. Aber der wurde verfolgt von den sowjetischen, von den Behörden und musste also irgendwie seine Esperanto-Aktivität geheim halten, um nicht vielleicht, weiß nicht, es war eben sehr gefährlich, das zu sein, Esperantist. Interessanterweise sowohl in linken als auch in rechten Diktaturen war das anstößig. Und er hat seine Gedichte, von denen ich eins übersetzt dann im Buch habe, auch unter einem Bienen, wie nennt man das, Stock, verborgen für viele Jahre. Und dann stelle ich mir halt vor, dass da diese von Bienen gewärmten Gedichte, das ist irgendwie so ein zentrales Bild im Buch, dass die harren da aus und warten, dass die Welt wieder besser wird, freundlicher, und dass man das wieder hervorholen kann und sich an ihnen erfreuen kann. Und auch das, der interessanteste Mensch, dem ich begegnet bin, persönlich, ist Mustafa Ahmed Jama, der ein Bliss Symbolics Dichter ist, und der will aber eigentlich nicht mehr Dichter sein, was mir wehtut irgendwie, weil Gedichte so großartig sind. Aber er hat in Malmö, wo er wohnt, eine Bienenfirma gegründet. Und da ist es wieder das. Also so ist ein kleines, so kleine Verbindungen mit den Bienen. Und sie sind ja auch was Beeindruckendes. Sie haben so eine Beseeltheit als Schwarm, so ein eigenes Geheimnis. Ja, ein bisschen das ist das. Aber es stimmt, meine Bücher, Buchtitel sind immer wahnsinnig rätselhaft. Und ich möchte auch mal ein Buch schreiben, das so ganz einen normalen Titel hat, so einen ganz erklärenden, guten Titel. Aber irgendwie wird mir dann immer so, ja, mir wird dann so nervös ums Herz. Und dann muss ich da immer irgendwie, weiß nicht, das ist so ein komischer Impuls. Ich kann nie so ein Buch schreiben, das ist so, ich weiß nicht, so, was ist ein normaler Titel? Statusmeldungen oder so. Das ist ein wunderbares Buch, aber der Titel ist erklärt, was da drin steht. Ja, das ist What You See is What You. Also es ist wirklich, ja. Was draufsteht, ist auch dann drin. Mhm. Also fantastisches Buch, aber das, so habe ich das bisher noch nie gemacht. Ja. Also so die, wo der Inhalt im Titel steht, sondern man muss immer erst, was ist das jetzt? Ne? Mhm.
Ja. Kommen wir auf deine Tätigkeit als Übersetzer zu sprechen. Du hast einige Werke von Edward Gorey übersetzt. Zuletzt ist 2020 deine Übersetzung des Romans Sarah von Scott McGlanahan erschienen. Das hast du vorhin auch schon erwähnt. Wie kam es denn zu diesen Übersetzungen?
Die von Scott McGlanahan habe ich selber angezettelt auf Twitter. Ich meine, das war vielleicht nicht so linear, aber ich habe irgendwann mal so herumgelobt, so frech auf Twitter, sodass der so großartig ist. Und dann irgendwann habe ich einen Menschen, der ihn kennt, mit dem kurz irgendwie gemailt oder so, und der hat dann der Verlegerin erzählt, der deutschen Verlegerin, dass da gibt es einen, der findet den Scott so toll, und dann hat sie mich, glaube ich, einfach gefragt. Das heißt, ich habe einfach laut genug herumgebrüllt, dass ich das könnte oder dass das gemacht werden soll. Ich mache das aber eh mit vielen Büchern. Also ich meine, zum Beispiel ein Buch, das mir einfach immer wehtut, dass es das nicht auf Deutsch gibt, ist von Megan Boyle, Liveblog. Das ist für mich das wirklich das innovativste, witzigste, unterhaltsamste, originellste Buch der letzten 10 Jahre. Es ist also hinreißend, auf jeder Seite interessant, wirklich ohne Übertreibung. Jede Seite Liveblogs ist so 700 Seiten, glaube ich. Und ich meine, das Übersetzen ist schwierig, sprachlich vor allem, weil es wirklich, wirklich also da braucht es einen wirklich guten Übersetzer, aber ich höre nicht auf, das immer einzufordern, weil ich will, dass das irgendwie auch jemand macht. Ich möchte, dass die guten Bücher da, ich möchte auch gerne übersetzen von Juliet Escoria, Juliet the Maniac, ihr Memoir über ihre bipolare Persönlichkeit. Also es ist so ein Roman-Memoir, also es ist romanartig erzählt. Kleines Meisterwerk, das würde ich sehr gerne übersetzen. Ich würde gerne übersetzen von Anne Beattie, diese Chilly Scenes of Winter. Ein anderes, wirkliches, echtes Meisterwerk, was aus irgendeinem Grund nie übersetzt wurde, was komplett lächerlich ist einfach. Es geht so nicht. Ich habe da immer so was Dogmatisches, geht ja nicht. Du bist schulmeisterlich auch, ja. Ich kann nichts dafür, es ist in mir so. Und Edward Gorey hat sich irgendwie anders, ich glaube, ich habe da auch darum gebettelt, oder kann es sein, ich habe das irgendwann mal so angeboten, glaube ich, habe ich das, ja. So meine Übersetzung von The Auspic Bird, der Auspic-Vogel, ja. Und Edward Gorey ist der allergrößte für mich, das ist ein, so der... Die heiligste, innerste Kammer von Sprachkunst. Und da wahnsinnig schwer zu übersetzen, weil es halt, es geht ja nicht wirklich zu übersetzen. Man muss sowas Ähnliches neu machen, einfach. Man muss es neu dichten. Ja. Das Lustige da ist auch, dass man da mit dem Verleger dort, dass wir da für eine Zeile oft, also es meistens sind so Reimpaare, einzelne. Und da haben wir oft, 20 Varianten, und er hat mir immer wieder zurück, alles funktioniert, hat noch immer noch nicht den Zauber. Und meistens dann irgendwann, wenn ich einfach so leer bin und einfach so verwirrt und schwindelig, dann irgendwann kommt irgendwas Witziges, was funktioniert, was einfach hinreichend verrückt ist, hinreichend weird, einfach seltsam, was eine eigenartige Energie hat, so instabil. Und das muss man dann ewig warten, oft, auf dass das funktioniert. Bei so Nonsensdichtung, bei so richtig genialer Nonsensdichtung wie Edward Gorey. Aber ich bin kein begnadeter Übersetzer, muss man sagen. Ich tue mir schon schwer, mache viele Fehler und gibt andere, die wirklich das professionell und gut machen. Aber ich freue mich, wenn ich es machen kann noch. Mir fallen so viele ein, die dringend übersetzt gehören. Wir brauchen diesen Einfluss dringend. Mary Ruffle zum Beispiel, die auf Twitter so viel auch geteilt wird und auf Instagram, wird jetzt bald übersetzt. Ich habe seit Jahren gequengelt, dass sie übersetzt wird. Das freut mich sehr. Ich glaube, macht es die Monika Rink? Ich weiß nicht, irgendeine Dichter. Nein, die Esther Kinski, die macht es, genau. Mary Ruffle, ja. Wunderbar, endlich. Mein Quengelei ein Ende.
Im Buch gibt es einige Übersetzungen von Gedichten aus Plansprachen, die von dir stammen. Und man hat gemerkt, dass du wahnsinnig viel Spaß dabei hattest, kommt mir vor, ja, zu übersetzen.
Ja, total, ja. Außerdem kann ja niemand sehen, ob ich es richtig mache. Ich meine, die meisten... Schon, ich hatte dann schon Leute, die drüber, ich habe viele Fehler auch gemacht, das leider, aber ich hatte schon also Freunde aus der Esperanto Community, die mir ein bisschen korrigiert haben. Manchmal habe ich extra Fehler auch stehen gelassen, weil sie so schön waren.
Eben, das genau. Du gibst ja zu und erfreust dich drüber, dass so was Schönes draus entstanden ist aus dieser fehlerhaften Übersetzung irgendwie. Aber du schreibst an einer Stelle, wie bleiben Übersetzer von Poesie eigentlich bei Verstand? Was sind denn deiner Meinung nach die größten Herausforderungen beim Übersetzen?
Naja, ich kann es vielleicht von Poesie oder ja, Dichtung, Literatur, Lyrik. Ich habe zum Beispiel vor kurzem auf Deutsch, das ist gerade von der LKR ab, die Übersetzungen von Boris Pasternak. Ein Dichter, den ich sehr liebe, und also nicht so Dr. Zhivago, das ist ein bisschen ziemlich furchtbar, aber die frühe Lyrik, die ist wirklich herrlich. Und ich kann ein bisschen Russisch lesen, also ich kann es schon verstehen, aber schwer, kann es nie übersetzen natürlich, aber wunderbar. Aber die besten Übersetzungen von ihm sind so, wo, das ist ein bisschen schwer zu beschreiben, wo man nicht versucht, so, hier in der ersten Zeile wird der Mond beschrieben, dann in der zweiten Zeile muss vorkommen irgendwie der auf einen Haken gehängte Morgenrock eines Kranken, in der dritten Zeile kommt der Polster vor, und jetzt müssen wir das irgendwie reimen, zum Reimen bringen. Ja? Und ein Übersetzer, auch ein guter, ist offenbar scheint mir oft in der Situation, dass er das genauso machen will. Und die richtig guten Übersetzungen trauen sich dann auch was völlig anderes zu beschreiben, aber sie erschaffen denselben Geist, sie kriegen denselben Charme und dieselbe Sexiness und dieselbe Verspieltheit hin. im Deutschen. Aber sie erwähnen vielleicht nur den Mond und Schuhe, anstatt Mond, aufgehängte Jacke und Polster. Also das ist, das klingt immer so vermessen, das darf man doch nicht, weil Pasternak hat es so geschrieben. Und warum ich aber denke, dass man das genau so machen muss bei jetzt gereimter oder strengerer, geformter, also wie sagt man denn, formaler Lyrik, ist, weil das die Dichter, die sich selbst übersetzt haben, wie Josef Brodsky zum Beispiel, der sich selbst ins Englische, vom Russischen ins Englische übersetzt hat, immer so gemacht haben. Der hat nicht gedacht, aber okay, damals habe ich erwähnt, hier ist eine, ich sehe einen Hund am Strand und der spielt mit einem Ball und denke dann an die Hündin Laika, die, das ist im russischen Gedicht so, ja. Aber im amerikanischen, in der amerikanischen Fassung macht er was völlig anderes, aber es ist dasselbe, dieselbe so Raum-Zeitform, ich weiß nicht, wie man es nennt, so. Das ist nicht dasselbe Sound, aber es ist so ein dieselbe Geste in der Seele, oder ich weiß, es klingt so esoterisch alles, was ich sage, aber schwer zu sagen. Es macht so dasselbe, es bewegt einen gleich. Ich kann nur so hilflos fuchteln. Und es ist schwer, ich kann es an Beispielen vielleicht besser zeigen. Aber ja, die Elke Erb macht das genau richtig bei Pasternak. Und in der Ausgabe, die ich habe, sind manche von ihr, manche von anderen. Und die den oft auch dasselbe Gedicht zweimal. Und man sieht auch genau, sie ist eine Dichterin. Sie macht das auch selbst. Ja. Und das sind dann gute Übersetzungen, also sie sind originalgetreu, weil sie weit weggehen von der Originalbildwelt, von den Originalwörtern, von dem, was vorkommt und nicht hoffen, dass geht sich der Reim jetzt irgendwie aus, okay, dann muss ich hier das umändern und dann haben wir so, das geht dann mit seinem Reimwort gerade noch sich aus. Es muss vollkommen natürlich kommen, so. Es muss so natürlich aussehen wie im Original. Das ist das. Ja, es ist schwierig, aber und das habe ich auch ein bisschen versucht, habe aber dann auch gezeigt, manchmal so, wie es schief gehen kann und oh Gott, jetzt wäre sich das so schön ausgegangen und hier fehlt mir das Reimwort. In meinem Buch ist das dann so ein bisschen zelebriert, auch das Übersetzen, wenn ich auch sage, okay, hier, das verstehe ich nicht, da musste ich nachfragen, okay, ich habe nachgefragt und der Experte sagt mir, das ist, dann sieht man so, wie das live war, das zu übersetzen. Ne? Das ist ein bisschen was anderes. Das sind nicht die definitive Version, so jetzt, das habe ich jetzt übersetzt und wäre eine Anthologie Esperanto, sondern eher so mein Abenteuer damit, wollte ich einfach nacherzählen. Und auch wirklich auf der Ebene von Buchstaben oft oder von Einzelwörtern, was vielleicht ein bisschen auch riskant ist, weil niemand jetzt das so spannend findet. Findet er jetzt ein Wort, findet er keins, aber mich amüsiert es manchmal auf der Ebene zu auch Essays zu hören.
Würdest du uns eins der Gedichte im Original und in deiner Übersetzung vorlesen? Das, ja, glaube ich, wäre ganz interessant, auch für die Hörerinnen und Hörer einen Eindruck von der Sprache zu kriegen, wenn es jetzt Esperanto ist zum Beispiel oder so.
Ja, Esperanto oder Volapük dauert nur ein bisschen, bis ich das habe. Childhood Bedroom Dream, da ist es, genau. Das ist ein Gedicht von Johann Schmidt, einem Volapük-Dichter, über der eigentlich das Volapük nach dem Weltkrieg, dem Zweiten Weltkrieg, wieder so ein bisschen neu aus dem Nichts herausgehoben hat. Und er war wahrscheinlich der wohlklingendste und begabteste Dichter in dieser Sprache, die niemand mehr spricht. Und sein Gedicht geht so: Viol floron in chate dag, dinologon deli, troeglophon dis pledes dag, gewon benos meli, covenicorus incein, lifon in myc estil, ga pro onvam erein, padosedons desil. Und meine Prosa-Übersetzung hier ist also: Ein Veilchen blüht im Schatten und Dunkel, fast sieht es nicht den Tag. Obwohl es unter Blättern und Stängel wächst, gibt es Wohlgeruch von sich. Bequem in seinem Zauber lebt es in Stille und Demut, selbst Wärme und Regen kommen für es als Gaben des Himmels. Das klingt eigentlich relativ fad, so die Übersetzung, also so ein schlichtes Naturbild, aber im Original ist es so hauchzart, einfach so, es hat sowas, es ist so eine Silbenökonomie, eine schöne Vokalmelodie drin, ja, ein kleines unsterbliches Kunstwerk, so ähnlich wie das Mai-Lied vom Goethe oder halt so, über allen Gipfeln ist Ruhe. Ne? Da gibt es ja die berühmte Szene bei, wie heißt es, Die Vermessung der Welt von Kehlmann, wo der Humboldt sagt, ich kenne das schönste deutsche Gedicht, und er spricht aber mit Menschen auf Spanisch und muss es irgendwie spontan ins Spanisch übersetzen und sagt halt, also Schweigen, Berggipfel und bald bist du auch tot. Und dann antworten die anderen so, ja, was, wie, das ist das Gedicht, das ist eure größte Dichtung. Ist nicht so beeindruckend. Ne? Mhm. Also, ja, es ist so eins dieser Gedichte, die nur ein Gedicht, die sich einfach in sich selbst tanzen und leben. Und das Witzige ist eben, dass das kein Mensch mehr liest, diesen Johann Schmidt, weil kein Mensch mehr, nicht kein Mensch, es gibt schon ein paar Menschen, aber selbst die, weiß nicht, ob die so viel Lyrik lesen, dann, also in Volapük. Ja. Mhm. Und ich habe oft gern das Gefühl, dass ich der Einzige bin, der etwas tut. Zum Beispiel, ich bin der Einzige, der hier spazieren geht. Oder ich bin der Einzige, der um 4 Uhr früh hier herumläuft. Oder ich bin der Einzige, der ist genau dieses eine, der ganzen Erde, das, dieses eine schwer aufzufindende Gedicht liest. Ich genieße das gern. Ja, genieße das. Ich genieße das gern. Ich kann nicht Deutsch. Das ist furchtbar.
Dann doch besser Volapük.
Ja, ja. Da könnte ich es nicht mal sagen. Oder könnte ich dann genießen? Nein, keine Ahnung.
Aber du zitierst im Buch aus einer Schrift zum 10-jährigen Bestehen von Volapük, wo als Beweis für die Brauchbarkeit der Sprache die Übersetzbarkeit angeführt wird. Also es ist offenbar besonders leicht, aus dem Volapük zu übersetzen. Aber ganz generell, egal aus welcher Sprache, ist das Übersetzen ein völlig unterschätzter Arbeitsbereich. Bekommen Übersetzerinnen deiner Meinung nach zu wenig Wertschätzung?
Vielleicht nicht zu wenig Wertschätzung. Mir kommt vor, dass es schon angesehen ist. Sie bekommen mit Sicherheit zu wenig Geld, das kann man sagen. Also es wird zumindest immer so beschrieben. Ich fühle mich nicht schlecht bezahlt eigentlich, aber wenn man davon lebt, ist es sicher nicht so leicht. Also da muss man viele Bücher pro Jahr übersetzen, denke ich, da irgendwie. Aber eigentlich haben Übersetzer schon einen gewissen Stellenwert, auch so in der Kultur. Es gibt Übersetzerpreise, es wird auch immer lobend erwähnt, also sie ist Übersetzerin aus dem Ungarischen und so, neben ihrem Dichtung. So das. Mir kommt, es gibt auch so zum Beispiel beim jetzt bald vergebenen Leipziger, wie heißt der Preis der Leipziger Buchmesse, da gibt es Sachbuch, Belletristik und Übersetzung, also es ist auf einer Ebene. Ich glaube nicht, dass es wirklich ein Problem, das so ein Image-Problem gibt. Vielleicht wird es manchmal als zu selbstverständlich angesehen, dass das eh irgendwie so funktioniert. Mir wird, also ich sage, ich finde, es wird nicht genug übersetzt aus anderen Sprachen, die nicht Englisch sind. Also gut, aus dem Französischen wird auch ein bisschen was übersetzt ins Deutsche, aber sonst schaut es entsetzlich aus. Also ich meine, das ist, es gibt andere Länder, wo ja mehr als 50% übersetzt wird von einer Saison, von einer Buchsaison. Ich glaube sogar, dass, ich bin mir nicht sicher, dass es, ist es Vietnam oder Südkorea? Ich glaube, eine von den beiden Ländern ist die Nummer 1 von, ich glaube auch, ja, Iran, kann das sein? Weil es gibt Listen darüber, also wie viel von der jährlichen Produktion Übersetzungen aus ganz verschiedenen Sprachen sind. Und ich meine, wir kriegen halt viel aus dem Englischen, weil das gut verkäuflich ist. Das ist der einzige Grund. Aber nicht einmal aus Australien zum Beispiel. Welche australischen Autoren sind schon übersetzt? Gerald Monane, okay, gut, vielleicht. Der. Aber da gibt es ja so viele andere. Es ist ein riesiges Land und ich meine, es ist jetzt auch nicht irgendwie, da ist ja auch nicht null Kultur drin. Also komisch halt. Oder aus Neuseeland gibt es irgendeinen neuseeländischen, also gibt es viele, wenn man nachschaut, aber die werden nicht so jetzt groß übersetzt. Die dortigen Bestseller sind nicht bei uns Bestseller, aber die Bestseller in Amerika, also USA natürlich, sind bei uns. Und auch die ganze kanadische, also selbst da ist es albern. Also eigentlich meine ich gar nicht das Englisch, sondern meine eher amerikanisch und britisch. Aus den beiden kommt ganz viel. Und dann gibt es so verdienstvolle Verlage, wie zum Beispiel den Guckholz Verlag, die sich dann auf Osteuropa spezialisieren und von da, ich glaube Osteuropa ist so die, und Skandinavien. Mhm. Und der entdeckt dann auch immer so herrliche Sachen und also ich liebe den Verlag sehr und fast in jedem. Ja, und das ist, also das soll es auch größer geben, finde ich, noch wieder als literarische Kultur, obwohl natürlich literarische Kultur insgesamt nichts mehr also kaum was bedeutet noch. Das ist eine so halt wie, weiß nicht, wie. Es gibt noch Bestseller natürlich und es gibt Bücher, die alle irgendwie entflammen, aber die werden halt immer von immer weniger Leuten geschrieben. Und dann insofern bringt so eine Forderung von mir jetzt auch nichts, dass das so viele Verlage jetzt machen sollten, weil Bücher, ja, wie gesagt, sind offenbar schon schwierige Ware. Und jetzt nach dem Corona-Jahr und dem immer noch zweiten Corona-Jahr, jetzt, man versichert mir, dass keine Bücher gekauft werden, von die jetzt erscheinen. Eher Klassiker werden gekauft und nicht die Neuerscheinungen. Also ja, das ist schwierig. Sehr bitter irgendwie.
Wir haben in einer unserer letzten Folgen mit der Übersetzerin und Dolmetscherin Mascha Dabitsch schon kurz über Google Translate und dessen Bedeutung für ihre Berufsgruppe gesprochen. Du bezeichnest es als eine sprachliche Innovationsquelle, die es nicht mehr lange geben wird, weil die künstliche Übersetzerintelligenz immer raschere Fortschritte macht. Wie siehst du denn die Zukunft des Übersetzens? Werden menschliche Übersetzerinnen und Übersetzer allenfalls noch für die Nonsense-Übertragungen gebraucht werden, die wir heute über Google Translate zum Teil noch bekommen? Wird menschliches Übersetzen einmal nur mehr als Form literarischer Kreativität in der Nachfolge von zum Beispiel Ezra Pound oder H.C. Artmann bestehen, bei der es darum geht, am Sinn des Originals quasi vorbeizudichten?
Ja, die Verfehlung, also das eigentlich die Themenverfehlung, das ist, glaube ich, etwas, was vielleicht die künstliche Intelligenz, die unser Leben bestimmen wird, in der Zukunft nicht so ohne weiteres. Also der passiert das wahrscheinlich nicht, aber auf der sogenannten Themenverfehlung, dem Vorbeischrammen am eigentlichen Ziel, basiert ein großer Teil von Poesie oder von auch einfach überraschender Kunst. Das ist das Interessante da. Ich halte schon für möglich, dass eine wirklich übermenschlich intelligente Instanz Sprache übersetzen kann, live. Auch idiomatisch korrekt, und das könnte schon kommen. Wir gehen Schritte in diese Richtung. Ob es jetzt dann irgendwie dazu kommt, das weiß ich nicht. Aber literarisches Übersetzen soll ja auch gerade das nicht machen. Es soll eben nicht geglückteste Kommunikation bereitstellen. Also nicht, dass sozusagen hier wird maximal gut übertragen, sondern häufig soll es nicht nur das machen. Und wenn ich glaube natürlich, dass ich mir eine wirkliche, echte künstliche Intelligenz, wie sie es bestimmt einmal geben wird, nicht vorstellen kann. Sie ist so wie das Innenleben eines Löwen oder eines Planeten oder so. Oder die Sonne. Vielleicht ist die Sonne ja bei Bewusstsein. Und wenn die denkt, kann ich mir das auch nicht vorstellen. Oder was die denkt. Das heißt, ich weiß, vermutlich auf dem Weg dahin wird es die kuriosesten Fehler geben. Gerade jetzt habe ich was Lustiges gesehen, nämlich eine Frau hat auf TikTok was präsentiert. Sie hat ganz viele Pornofilme in eine künstliche Intelligenz so sie anschauen lassen oder halt hineingefüttert und dann die so programmiert, dass sie ein neues Bild baut, das eben pornografisch ist. Aber es ist überhaupt nicht pornografisch. Man sieht irgendwie so eine Fläche oben und dann irgendeine so eine geschwungene Linie und es schaut einfach nur aus wie so ein Kandinsky. Es ist nichts fleischlich, körperliches, vollkommen abstrakt, nicht einmal mit irgendeiner Fantasie. So hat es die künstliche Intelligenz halt gemacht. Gut, es ist halt so ein Versuch, aber wir sehen darin nichts irgendwie Anstößiges. Niemand würde das irgendwie überblenden oder so. Aber wenn man dieses künstlich gemachte Bild einer dieser bereits bestehenden Scanner-Software so einfüttert, die pornografische Bilder auswerten, die jetzt so, also aus Instagram oder aus Twitter oder wo auch immer, da gibt es ja die das so einfach markieren und dann an menschliche Bearbeiter schicken oder so, also denen halt Penisbilder auffallen. Also, ja, das gibt's. Die Software hält dieses künstlich generierte Bild für pornografisch. Die hat das erkannt. Das heißt, die Maschinen kommunizieren genau richtig miteinander und die Menschen stehen davor und verstehen nicht, was gemeint ist. Ich glaube, das ist ein großer Teil unserer Zukunft. Solche, so eine Ebene von totalem Aneinander vorbei. auch vielleicht literarisch. Vielleicht wird es irgendwie sowas geben, obwohl, wie gesagt, der Pool von Literatur ist so klein und schrumpft so sehr, dass es ein Liebhaberbiotop bleiben wird, so wie jetzt, also ich meine, man braucht keine künstliche Intelligenz, die zum Beispiel moderne Orchestermusik aufführt. Das machen ja eh nur so ein paar Leute noch. Das spielt keine große kulturelle Rolle mehr. Also unsere Hobbys wird uns niemand wegnehmen. Nur das Verstoßen werden oder das Versetzt werden, das Zurückversetzt werden auf den Rang eines Hobbys, dagegen werden sich viele auflehnen. Die werden aber auch ohne Automatisierung und Bots und künstliche Intelligenz passiert. Einfach nur durch einen Strukturwandel der Öffentlichkeit oder der Medienwelt zum Beispiel, ja. Ich bin schon, merke ich tue so sehr reden, als hätte ich Ahnung, so merke ich. Das entsteht aber, mache ich nicht immer so, also es ist nicht beabsichtigt.
Na, wir haben ja gefragt nach
einer das entsteht
Zukunftsvision,
dadurch, dass man,
ja.
Interview macht und dann weiß ich die Antwort auf alles. Normalerweise bin ich wirklich ahnungsloser, als ich jetzt klinge.
Bevor wir langsam zum Schluss kommen, dürfen wir dich noch um ein Esperanto-Gedicht bitten?
Oh ja, sicher. Ja. Ich kann dann mein Lieblings-Esperanto-Gedicht aufsagen. Das kann ich sogar auswendig. Es heißt, wie heißt es denn? Mortanta folio. Lante falanta flava folie, tacte baractas en agonie, caela emaila flava mort farb, schminkos laringam piedon del arb. Ich habe das auch übersetzt und suche das mal schnell. Aber es geht natürlich nicht so schön. Ich konnte das nicht so schön übersetzen. Ein sterbendes Blatt. Ein langsam fallendes, gelbliches Blatt, das leidend und heftig gezittert hat, trägt die emailgelbe Sterbfarbe bald rund um den Baum auf wie Make-up im Wald. Bisschen hässlich ist dieses Make-up. Aber im Original steht auch Schminkos, wird schminken. Das ist eben aus dem Deutschen über ein Wort, es ist ja germanischer Wortschatz sehr viel im Esperanto. Also habe ich es mir erlaubt, wie Make-up.
Dankon.
Ja, Dankon. Ja, genau.
Das ist das einzige Esperanto-Wort, das ich so ad hoc parat habe. Genau.
Ja, man merkt sich vieles, ja. Also es ist sehr eingängig, auch ein Wort, was so lustig ist. Ah ja, genau, ich finde, aus irgendeinem Grund, weil es halt so deutsch klingt, so der Junge, la Knabo, Knabe, la Knabo. Und dieses Mädchen heißt la Knabino. Also das ist mit deutschem Ohr witzig, aber mit japanischem Ohr völlig, also fällt nicht auf. Ne? Und das lustigerweise auch, muss man gar nicht jetzt romanische und germanische Sprachen beherrschen, um das leicht zu erlernen. Auch Leute, die Chinesisch als Muttersprache haben, lernen Esperanto sehr leicht und oft mit großer Begeisterung. Wer weiß warum. Es hat wirklich was sehr Gehirngemäßes offenbar. Und er hat irgendeine so eine Frequenz erwischt, die sehr eingängig für ganz viele Menschen ist.
Kurzer Blick in die weniger ferne Zukunft. Woran arbeitest denn du derzeit und was ist dein nächstes Projekt?
Ja, viele Projekte jetzt waren gar keine. Ich habe einfach nur versucht, Geld zu verdienen. So Artikel und Übersetzungen zum Beispiel. Das neue Buch von Scott McLanahan, das Crapalachia heißt, aber auf die deutsche Übersetzung wird Crap heißen. Ich habe so ein ewiges Projekt, so einen historischen Roman, der, wie kurz vorher schon erwähnt, in Deutschland spielt. Ich weiß aber nicht, ob das funktionieren wird noch. Also der ist zwar schon viel da, irgendwie so 400 Seiten und irgendwie ein bisschen so viel Baustelle natürlich, ist jetzt nicht durchlesbar, aber ja, ich weiß nicht, ob das leben kann noch. Also es ist schon ziemlich viel da und lebt schon ein bisschen eigenständig, aber bin noch nicht ganz zufrieden und vielleicht muss das auch noch ein paar Jahre gären. Ich kann auch nicht wirklich gut dran arbeiten, weil ich müsste irgendwie reisen dafür, was auch jetzt gerade nicht so viel geht. Vielleicht die beste Idee, einfach so Tweets zu machen in der Zwischenzeit, bis die Welt wieder auftaut oder so, ja. Das soll jetzt nicht irgendwie demotiviert klingen. Ich bin gar nicht, eigentlich habe ich große Freude an dem Hobby schreiben. Aber wenn man jetzt gerade, also nach dieser langen Pandemiezeit, ist ja nicht zu Ende noch, aber sie ist schon lang. Jetzt, wenn man da so grimmig darauf besteht, dass ich weiterhin ein freier Schriftsteller, der vom Schreiben leben und bla bla bla, ich glaube, das ist ein Rezept für fürchterliches Unglück. Also für die meisten. Ich meine, für manche funktioniert es wohl, aber ich, bei mir nicht. Und ich versuche es auch nicht. Weil es einfach nicht, es ist zum Scheitern verurteilt im Augenblick. Muss man was Neues finden einfach. Und da bin ich gerade dabei. Ich bin gerade dabei, was Neues zu finden.
An dem Schluss deines Buches setzt du ein Plädoyer, Plansprachen zu lernen, weil sie uns unbekannte Kontinente öffnen, wo man dir schon bei der Einreise, schreibst du, einen völlig neuen Kopf aufsetzt und wo die Katzenlämmer tänzeln. Danke, Clemens, dass du heute bei uns warst und uns einen Einblick in diese Kontinente gegeben hast.
Vielen Dank fürs Interesse und es war sehr schön, mit euch zu sprechen. Danke.
Herzlichen Dank, dass ihr auch heute wieder dabei wart. Wenn ihr mehr von unserer Arbeit erfahren wollt, dann folgt uns doch am besten über Facebook oder Twitter. Auf Steady kann man übrigens mit kleinen und großen Beträgen dazu beitragen, dass wir unseren Podcast auch weiterhin anbieten können.